von verschiedenen Seiten an die Bibel herankommen, um sie zu hören. Man kann mit der Bibel anfangen, um die Bibel zu hören. Man kann auch von der Praxis ausgehen und an die Bibel herantreten und fragen, was sie dazu sagt. Den zweiten Weg möchte ich heute Abend einmal beschreiten. Sie werden verstehen, dass es für jeden, der in der Seelsorge arbeitet, einen gelegentlich sehr kritischen Punkt gibt. An dem kritischen Punkt bin ich zum Beispiel gestern auch gestanden, in einem zweiten und sehr langen Gespräch mit einer jungen Frau, verheiratet. Dass nämlich der Moment kommt, wo man konfrontiert wird mit folgender Tatsache. Hier ist jemand, der ernstlich sucht, von bestimmten Gesetzmäßigkeiten, Bindungen und eigendynamischen Bewegungen in seinem Herzen frei zu werden, und man kann eine bestimmte Ehrlichkeit nicht absprechen, und man kann dann wirklich auch das Kreuz so verkündigen und sagen, hier ist Christus für die Sünde ihres Lebens gestorben, er ist auferstanden und er lebt, und er ist der, der rettet und befreit und heilt und in Ordnung bringt. Und dann, als wir zum ersten Mal zusammen waren, dann haben wir zusammen gebetet, und beim zweiten Mal hat die Frau gesagt, bei mir gibt es keinen Durchbruch. Was ich da oben denke, ist noch lange nicht Realität. Hier in meinem Herzen, in meiner Gefühlswelt, etwa in meinen Empfindungen und persönlichen, jetzigen Erfahrungen meines Herzens. Das ist der kritische Punkt, wo wir dann entweder, müsste man ja ausbuchsen, vielleicht zur charismatischen Bewegung sagen, sie müssen eben mit dem Geist Gottes getauft werden, dann ist der ganze Fall erledigt, von jetzt auf nachher, sehr plötzlich und schnell. Ich schließe das nicht aus, dass Gottes Geist einen Menschen bis in die Tiefen augenblicklich und sehr schnell lösen kann und heilen kann. Aber wir erleben das andere eben sehr oft, vielleicht ich persönlich öfters, dass eben ein Mensch sagt, jetzt bete ich schon 10 Jahre oder 5 Jahre oder 3 Jahre oder schon wochenlang und es tut sich eigentlich in meinem Leben nichts, ich weiß das, aber ich bin trotzdem an ganz bestimmte Dinge gebunden. Ich könnte jetzt anfangen, aus der Erfahrung raus zu erzählen, wenn ich nur eines sage, da bahnt sich bei einer jungen Frau zum ersten Mal wohl, nachdem sie gläubig wurde, ein echtes Verhältnis, eine Partnerschaft auf. Aber vorher hatte sie einige schlimme Erfahrungen in diesen Dingen gemacht. Und in dem Augenblick, wo jetzt ein Mann an sie herantritt, ein gläubiger Mann, und sie ist gläubig geworden und sie nun wirklich zu einer Partnerschaft und Ehe kommen könnte, sie ist nicht mehr die Jüngste und muss dann schon dazu tun, wenn sie überhaupt noch Mutter werden will und so weiter. Und in dem Augenblick tauchen alle Bilder der Vergangenheit auf. Und dann steht auf einmal die Riesenschuld von verschiedenen Jahren, die sie irgendwo in einer Großstadt gelebt hat und bestimmte Dinge getan hat, die ich nicht erzählen möchte. Die tauchen auf einmal auf, und Schuldgefühle und Vorwürfe, und warum habe ich das, und ich kann bestimmt nicht, und ich lasse es am besten bleiben, und ich beginne am allerbesten überhaupt kein Verhältnis, ich breche das einfach wieder ab, und die ganzen Dinge. Das steht auf einmal da. Und dann bezeugen wir das Evangelium und ein Mensch wird augenblicklich nicht frei. Ja, da ist vielleicht den Jüngern, wenn ich damit einmal einsteigen möchte, den Jüngern bei unserem Herrn Jesus Christus besser gegangen, nicht? Wenn ich einmal bitten darf, Matthäus 10 aufzuschlagen, da hat er ihnen einen bestimmten Auftrag gegeben, und ach, das wäre eigentlich einfacher. Ich habe schon gedacht, Herr Jesus, warum schickst du mich eigentlich so in deine Seelsorge hinein, und deinen Jüngern hast du Folgendes gesagt, geht hin und dann tu das und das und das, und das wird dann passieren, und bei mir, da passiert es dann manchmal gar nicht. Also ich, Matthäus 10, da heißt es, Augenblick, ich bin im falschen Evangelium gewesen, da heißt es, Vers 5, diese 12 sandte Jesus, gebot ihnen und sprach, geht hin nicht auf der Heidenstraße und zieht nicht in der Samariterstätte, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Jetzt kommt ein vierfacher oder fünffacher Auftrag. Erstens, geht aber und predigt und spricht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Also da können wir schließlich noch mithalten, ja, denn das tun wir, so meine ich ja, jedes Mal, wenn ich hier irgendwo auf der Kanzel stehe oder zu predigen habe. Ich predige, nun natürlich im Haushalt der Gemeinde Jesu formuliere ich es ein bisschen anders, nämlich dass Christus gestorben und auferstanden ist und dass er in einem Menschen wohnen kann und damit das Heil für ihn in seinem Leben beginnt. Aber dort in Israel, da war also diese Aussage, das Königreich der Himmel ist jetzt nahe herbeigekommen in meiner Person. Punkt Nummer eins. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Da bringt eine Mutter ihr Kind, es ist geboren mit beiden Nieren, einem Nierenschaden. Der Arzt hat gesagt, alt wird das Kind nicht. Und sie ist gläubig und denkt natürlich mit dieser Krankheit sofort, was habe ich eigentlich, vielleicht liegt es daran, dass ich früher einmal das und das getan habe, die Kausalitätsgesetze wachen dann auf einmal auf und dann fragt sie mich ganz einfach, Herr Müssinger, haben Sie die Freudigkeit, meinem Kind die Hände aufzulegen, dass es gesund wird? Wenn der Herr Jesus mir den Auftrag gibt, dann hätte ich überhaupt keine Probleme, nicht? Wenn ich damals jünger gewesen wäre, dann habe ich gesagt, jawohl, der Herr Jesus hat mir gestern gesagt, ich soll nicht auf der Heidenstraße, aber ich soll in Israel jeden, der kommt und krank ist, dem soll ich die Hände auflegen und Gott macht ihn gesund. Da stehe ich und jetzt ist das Kind mit Schrumpfniere bereits, das ist erst 3 Jahre alt und der Arzt sagt, das kann überhaupt gar nicht lange existieren, stehe ich da. So, jetzt was sagen wir da? Der dritte Punkt, Sie wollen es natürlich wissen, gell? Aber das verrate ich jetzt nicht. Gell? Ja, das verrate ich jetzt nicht. Ja. Ja, dann heißt es da, macht Kranke gesund. Und beim nächsten, naja, also, das ist ja noch schwieriger. Weckt die Toten auf. Dann viertens, reinigt Aussätzige und treibt böse Geister aus. Böse Geister austreiben, das ist nicht unbedingt etwas Ungewöhnliches. Ich habe gestern zu jemand anderem gesagt, Sie haben einen Geist der Bitterkeit. Und wenn Sie unter diesem Geist bleiben, dann werden Sie Ihr Leben, Ihre Gesundheit und Ihre Seele und Ihre Ehe und Ihr Kind, die werden Sie vergiften. Sind Sie bereit, sich von diesem Geist im Namen Jesu zu lösen? Ach, da ist so viel, was der Mann hier angetan hat. Tiefgreifende Bitterkeit. Wer 10 Jahre enttäuscht ist und die Enttäuschung nicht löst, der kriegt mit Sicherheit einen Geist der Verbitterung. Und dann geht es erst rund, nicht? Dann ist die ganze Ehe kaputt. Und der Mann hat zu seiner Frau gesagt, du bist nur negativ, nur negativ. Ich kann machen, was ich will, nur negativ. Sicher, er hat bestimmte Erwartungen, die sie hatte, nicht erfüllt. Ein Geist der Bitterkeit. Und da habe ich gesagt, sind Sie bereit, von diesem Geist sich zu lösen? Denn ein geheilter Mensch, den merkt man an einem anderen Geist, den merkt man an dem Geist der Dankbarkeit. Also wenn Sie einen Menschen finden, der immer Dankeschön sagt, der ist geheilt. Also nicht bloß so mit bla 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 mit den Lippen, sondern so innen aus Herzen raus, dem er einen Schluck Wasser gibt und der sagt, Mensch, das hat mich also jetzt richtig gefreut, ich danke dir schön. Dem er einen Brief schickt und er dankt. Oder dem er eine Tür aufmacht und er dankt und sonst irgendetwas, gell. Einfach ein dankbarer Mensch ist ein geheilter Mensch. Aber die haben Geist der Bitterkeit. Ja, und dann hat sie gesagt, ja, ich bin bereit. Ich muss meine Ehe retten. Ich muss mein Leben retten. Und da habe ich ganz einfach gesagt, im Namen Jesu, du Geist der Bitterkeit, weiche jetzt aus dem Herzen dieses Menschen. Bereit sein dafür, um sich davon zu lösen, ist ganz klar. Aber die anderen Stücke, es ist ja hier verschiedene Bereiche angesprochen, die kann ich jetzt nicht aufzählen, denn ich möchte aber anders hinaus an das, was ich am Anfang als Problematik aufgezeigt habe. Ja, so einfach geht mir es heute nicht, wie es den Jüngern gegangen ist. Verstehen Sie, das wollte ich ja damit gesagt haben. Es wäre schön, nicht? Also hinter mir wäre der Herr und er sagte, Müssinger, jetzt geh hin, jedem, den du begegnest, der krank ist. Dann hätte ich meine Frau gar nicht krank zurückgelassen, ist ziemlich krank und der hätte ich noch vorher die Hände aufgelegt und hätte gesagt, Frau, im Namen Jesu steh auf, sei gesund. Ja, wir stehen sicher, ich brauche das hier nicht lange zu sagen, wir sind ja in einem anderen Haushalt. Und die Wunderzeichen, die Jesus getan hat, als er in Israel war, waren die Beweise seiner Messianität. Er konnte nämlich sagen, wenn er schon nicht glaubt, um meines Wortes willen, dann glaubt wenigstens um dieser Zeichen meiner Werke willen, nämlich um der Taten und Wunder willen. Dort war also das Wunder, die Krankenheilung, die Totenauferweckung, die Austreibung von bösen Mächten und Gewalten und die Predigt vom Himmelreich hier auf dieser Erde, das war also das Zeichen des Messias, dass jeder sagen konnte, wer ehrlich war vor Gott,
das ist nicht nur der Sohn des Josef und der Maria, sondern das ist der Messias Israels. Die Wunder und Zeichen haben heute einen anderen Charakter. Das schließt nicht aus, dass heute jemand geheilt wird. Also, jetzt sage ich es Ihnen doch, ich habe natürlich der Frau nicht gesagt, nein, Jesus heilt ihr Kind nie. Das kann ich nicht, denn Jesus kann heute heilen. Und Arosa und die Konferenzen sind ja hier gar nicht anders denkbar, als dass da am Anfang auch jemand geheilt wurde. Für wen, das wissen ja die alten Arosa-Hasen hier ganz genau. Ja? Jesus kann heilen, nur er muss nicht immer. Er kann auch anders. Und als kürzlich ein junges Mädchen da war, es gibt ja schon, also obskruse Dinge, ein junges Mädchen da war, die hat ein Verhältnis mit einem jungen Mann, aber das Geschäft vom Vater ist also pleite gegangen, 500.000 D-Mark Schulden, ist gar nicht abzudenken, dass die das je in ihrem Leben noch einmal abzahlen können. Und jetzt 500.000 Mark Schulden auf der Bank und dann ja gerade so ein kleines lobberles Geschäft, wo man ein bisschen den Handel treibt und gerade so über Wasser hält, dass man nicht einmal Zinsen zahlen kann, nicht? Und jetzt sagt der junge Mann, der gläubig ist, Folgendes, nicht? Und das ist das Obskure und Obstruse an dieser Geschichte, sagt er zu seiner Freundin, und die ist dann doch ein bisschen skeptisch geworden, sagt er, weißt du, der liebe Gott kann machen, dass alle Schuldscheine auf der Bank gelöscht werden, dass die verbrennen oder dass die Bank das irgendwo in Reiswolf reintut oder so irgendetwas. Gott kann das machen. Nicht? Dass wir völlig schuldenfrei sind. Er will halt unbedingt das Mädchen heiraten, nicht? Das will er halt unbedingt haben. Und sie ja ihn auch, nicht? Liebe ist ja stark wie der Tod, ist stärker als 500.000 D-Mark Schulden, ja, so unter Umständen. Aber es ist nicht gut, wenn man diese Glaubenshaltung hat. Dann sage ich zu dem Mädchen, du, das kann Gott. Aber ob er das will, ist eine andere Frage, gell? Das musst du doch einmal ganz klar vor Augen halten. Das bin ich sicher, dass da irgendein Bankdirektor auf einmal vergisst, 500.000 Mark noch in Schuldenbuch zu haben, nicht? Also, ob dann die anderen es auch vergessen, ist eine Frage. Ja, wieder zurück. Das wäre einfach, wenn wir es so hätten. Wie hier bei den Jüngern, aber wir sind im anderen Haushalt. Und dann kann es gelegentlich sein, dass wir einen Menschen auf seinem letzten Weg begleiten und ihm die Herrlichkeit Gottes und die Zukunft unseres Herrn in jener Welt bei unserem Herrn ganz, ganz groß und lieb machen. Ja. Aber es geht ja noch um ganz andere Heilungen. Ich habe vorhin eines der Beispiele gesagt. Ich sage noch eins, damit Sie noch einmal wissen, was mir heute Abend wichtig ist. Vor mir sitzt ein junger Mann, er hat sein drittes oder viertes Verhältnis mit, er ist gläubig, er hat die Leitung irgendwo in einem EC. Er hat sein drittes oder viertes Verhältnis, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Und jedes Verhältnis ist nach 3 oder 4 Wochen wieder auseinandergegangen und zerbrochen. Und das letzte Verhältnis ist so zerbrochen, und also ich habe ja schon öfters bei ihm im EC Jugendstunden gehalten und ich kenne ihn also wirklich als einen gläubigen jungen Mann. Jung, inzwischen 28 geworden. Und dann erzählt er mir, verstehst du, wir sind per Du, ich war auf der Freizeit, Mitarbeiterrüstzeit, da habe ich ein junges Mädchen kennengelernt, wir sind 3 Wochen miteinander intensiv befreundet gewesen. Letzten Sonntag war ich bei meiner Freundin und dann ist Folgendes passiert. Sonntagmorgens, wir waren noch ganz fröhlich zusammen, wir haben sogar Zärtlichkeiten ausgetauscht, nicht über die Grenze hinaus, sondern echt und in Zucht und so wie es gläubige junge Leute am Anfang eines Verhältnisses tun können. Und mittags um 3 habe ich auf einmal überhaupt nichts mehr gespürt für die Freundin. Was habe ich gemacht? Ich habe meinen Autoschlüssel genommen, habe meiner Freundin erklärt, ich fühle nichts mehr für dich. Jesus will offensichtlich nicht, dass wir 2 zusammenbleiben. Sitzt ins Auto rein und fährt fort. Und dann daheim, da reißt er sich schier alle Haare aus, dass er jetzt wieder so einen Blödsinn gemacht hat. Warum? Weil in dem Augenblick jetzt in ihm etwas abgelaufen ist, das hat er nicht gesteuert. Und hinter den Trips, da wollte ich ja kommen. Und das ist das, worum mir es heute Abend geht. Wissen Sie, es gibt so viele Menschen, die sind gläubig an Jesus und dann läuft gelegentlich in ihnen etwas mechanisch ab, das haben sie gar nicht in der Hand, dass sie nachher sagen, warum habe ich denn eigentlich jetzt so reagiert? Und
Und kürzlich hat mir jemand gesagt, jetzt habe ich doch so gebetet, dass ich nie mehr an der Stelle bei meiner Frau einen Zorn kriege. Und jetzt habe ich ihn gerade wieder gekriegt. Was ist denn das eigentlich, Herr Mössinger? Sagen Sie mir einmal, was das ist. So. Jetzt muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Wie lange darf ich predigen?
Noch zwei Gerichte.
Ja, ist gut. Ja. Also dann machen wir's, ziehen wir es ein bisschen durch oder machen irgendwann mal Fortsetzung. Ja, weil es liegt mir also sehr, sehr am Herzen. Weil es ist ein Stück persönliche Erfahrung drin. Ich mache das ja nicht bloß bei den anderen, diese Erfahrung, sondern es ist ein Stück persönliche Erfahrung. Ich habe dieser Tage jemand erzählt, ich war ja früher von meinem Temperament her ein Mensch, der jähzornig war. Und ich habe immer mich gefragt, warum kriege ich einen Zorn? An bestimmten Stellen. Ja, ein gläubiger Mensch ist ein Mensch, der zwei Naturen hat. Das heißt, Gott gibt sein heiliges, neues, geistliches Leben, eben hat der Bruder Muhl vom Heiligen Geist gesprochen, inmitten mein altes Leben hinein. Dabei muss uns klar sein, dieses alte Leben und Fleisch wird durch die Anwesenheit des Heiligen Geistes nicht liquidiert oder ausgelöscht oder verschwindet oder es überhaupt nicht mehr da ist, sondern es sind zwei Naturen in mir. Galater 5 kann man es nachlesen. Und dass hier eine Auseinandersetzung in uns stattfindet, das ist vorprogrammiert. Man wird nicht gläubig, damit man seelischen Frieden hat, sondern man wird gläubig, dass der Heilige Geist in mir den Kampf beginnt und zum Sieg kommt. Darum wird man gläubig. Nicht damit man es da immer bloß Halleluja schön hat, sondern dass in meinem Leben Heilung, Befreiung bis in die Tiefen hinein geschehen kann. Wissen Sie, sehr viele bleiben am Anfang ihrer Bekehrung stehen und lassen nicht dem Heiligen Geist über solche Dinge, das hat bei mir bei manchen Stellen lang gebraucht, bis ich dahinter gekommen bin, was da eigentlich los ist, lassen nicht über solche Dinge wirklich dem Heiligen Geist Raum, dass diese eigenmächtigen Steuerungen aufhören. Es ist also vorprogrammiert, die Bibel nennt das Fleisch und Geist, altes und neues Leben. Die beiden sind wieder einander. Wir können es auch nachher vielleicht ein bisschen psychologisch sagen oder modern sagen. Auf jeden Fall ist Folgendes klar. Es kommt der Geist Gottes in meine Geschichte meines Lebens hinein. Und in die Geschichte hineinkommen heißt, ich trage ja auch als gläubiger Mensch die Geschichte meines Lebens immer noch in mir. Ich kann nicht sagen mit meiner Bekehrung, ich bin nicht mehr der Manfred Mössinger. Ich bin's vor Gott, ganz bestimmt nicht mehr, denn der Christus ist in mir. Aber ich trage diesen Mössinger, der mit 18 Jahren sich bekehrt hat, den trage ich auch heute noch in mir. Es ist nicht so, dass der Heilige Geist gesagt hat, so Mössinger, 18 Jahre, weg sind sie. Und jetzt fangen wir so an, als hättest du keine 18 Jahre vorher gelebt. Und wenn einer sich erst mit 50 bekehrt, dann hat er halt 50 Jahre drin. Und er hat die ganze Software, wenn wir es computermäßig ausdrücken, er hat die ganze Software, die ganze Speicherung, was er gehört, was er erlebt, was er gesehen, wie er erzogen ist, seine Gene und seine Erbanlage. Und das hat er alles in sich und der Heilige Geist löscht das nicht aus. Ist nur die Frage, wer regiert. Das ist die Frage. Und wir haben diese beiden ineinander. Ich trage in mir das Kind Manfred Mössinger. Das ist nicht weg. Und wenn Sie mich fragen, ich habe ganz bestimmte Erinnerungen, wie ich manchmal meiner Mutter und meinem Vater das Leben ganz schön sauer schwer gemacht habe. Das Kind ist in mir. Und das, was meine Kinder an mich herangezogen, erzogen haben, ist auch in mir. Das geht nicht einfach weg. Auch der Heilige Geist in mir löscht das nicht einfach aus. Ich trage meine Teenagerzeit in mir und meine Erbanlage. Und was geschieht dann eigentlich? Das fundamentale Geschehen ist, dass der Heilige Geist, eben haben wir es gehört, dass der Heilige Geist mich auf das Kreuz Jesu Christi weist und ich die fundamentale Erfahrung der Vergebung meiner Schuld erlebe. Was ich aber nicht erlebe mit der Vergebung der Schuld, ist, dass einfach Geschichte ausgelöscht wird. Das nicht. Die Frage, die dann entsteht, ist die, behält meine vergangene Geschichte in mir die dominierende Kraft? Oder gewinnt der Heilige Geist die Steuerung und Führung meines Lebens? Das ist. Und wissen Sie, deswegen geht es bei uns Gläubigen gelegentlich untereinander und miteinander schon einmal komisch zu. Wir sind eisheilig und sonderbare Heilige, wir sind verschrobene Heilige und beim einen, da muss man draufschreiben auf der Buckel, Vorsicht, hochexplosiv, nicht berühren, beim anderen muss ja nicht auf den Schlips treten und sag ja nichts im Punto auf seine Kinder und so, ja. Wer weiß, was da in ihm abläuft, wohlgemerkt. Die Ich-Seele, meine Vergangenheit, meine Erfahrungen, mein Unterbewusstes, mein Gespeichertes, es wird nicht ausgelöst. Sondern der Heilige Geist kommt hier in die Geschichte meines Lebens hinein. Und dieses alte Leben, das meldet sich. Vielleicht haben Sie das auch erlebt in der ersten Zeit. Das war für mich eine unwahrscheinliche Glückseligkeit, als ich zum Glauben kam. Sie kennen ja das Lied, in den ersten Gnadentagen wird man von dem Lamm getragen und nachher muss man selber stolpern, von wegen, nicht? Also das Lied hat auch seine Gefahren. Vorsicht mit diesem Lied. Aber die Wahrheit dieses Liedes ist folgendes, nämlich, dass sich nach einiger Zeit dieser alte Mensch in mir wieder regt. Und wenn der Heilige Geist in mir anfängt, alle Bereiche meines Lebens unter die Herrschaft, die Liebe und den Denksinn Jesu Christi zu stellen, dann kann es sein, dass mein alter Mensch da drin mault. Kürzlich hat doch hinter mir einer ganz millionisch guckt, obwohl ich ihn gar nicht fahren könne. Ha, Mensch, da juckt es einem doch in den Finger, so zu machen. Ha, also, hat es doch ganz klar, mein Sohn, voll Idiot, gell? Das haben ja auch noch vor mich hin gesagt, ja? Also, und so, das ist mein alter Mensch, der hat sich gemeldet und der Heilige Geist hat gesagt, du, das war also wirklich Blech, was du da gemacht hast. Das war absolut nur deinem alten Menschen, deinem alten Ich in dir Raum gegeben. Das meldet sich dann wieder, gelegentlich ist er einverstanden, aber sehr oft ist mein alter Mensch nicht einverstanden und protestiert gegen den Heiligen Geist und es erlebt einer in seinem Gläubigsein, das was Dietrich Bonhoeffer über die Zeit seines Gefängnisaufenthaltes in Berlin-Tegel geschrieben hat, Widerstand und Ergebung. Es gibt Zeiten, da geben wir uns total hin, aber dann kommt irgendetwas, oh, da lehnt sich alles in uns auf. Krankheit, Enttäuschung, Verletzungen. Menschen, die uns nicht mögen oder die uns enttäuschen und auf einmal lehnen sich in uns alles auf. Oh, sag's dem, zeig's dem. Ja, manche Dinge gewinnen dann eine Geschichtsmacht und wir reagieren, wissen oft mal nicht, warum wir so reagieren. Und wissen Sie, an der Stelle bin ich hellwach geworden. Ich habe zum Beispiel gestern bei einem Gespräch, da ging es um diese Ehe, zu der Frau habe ich gesagt, wissen Sie, Sie haben ein frommes Dach über Ihrem alten Kerl da drin. Und der Kerl, das ist bei dieser Frau, der alte Kerl in Ihnen, der rumort unter dem frommen Dach, wie er gerade will. Ich habe nämlich zu der Frau gesagt, erzählen Sie mir doch einmal geschwind ein Gespräch, wie das abläuft mit Ihrem Mann. Also, dann habe ich folgendes Gespräch mir sagen lassen. Und an der entscheidenden Stelle habe ich gesagt, Stopp, an der Stelle sind wir. Hat sie also erzählt, sie sind in Urlaub und er ist nicht so gläubig, er ist ein bisschen oberflächlich, aber sie will also wirklich gläubig und fromm sein. Dann hat sie ein ganz frommes Buch, sie hat mir es auch gesagt, ich glaube, es war eins von der Nachfolge, ich weiß den Titel jetzt gerade nicht mehr, und das hat sie gelesen. Und das Buch hat sie unheimlich gepackt. Und dann ab und zu am Abend, wie das so ist, bei Eheleuten sollte es ja so sein, dass man am Ehepartner sagt, du Mensch, ich habe heute was gelesen, du, das muss ich dir vorlesen. Das hat mich unwahrscheinlich bewegt. Und das macht sie am Abend, liest ihm eine Passage vor und sagt, du, das hat mich so bewegt. Und du, meinst du nicht auch, du solltest dich da ändern? Und das hat ich gar nicht gemerkt. Ich habe gesagt, an dem Punkt, sehen Sie, da war es total verkehrt. Der Satz war zu viel. Schon allein das, was sie gedacht haben, dass sie das gedacht haben, war schon zu viel. Sie müssen das völlig anders anfangen. Ja, wie denn? Ja, kann man das? Wissen Sie, Sie haben nämlich Ihrem Mann signalisiert, dass er falsch ist und schlecht ist. Und zweitens haben Sie ihm signalisiert, dass er sich sofort zu ändern hat. Und drittens haben Sie ihm signalisiert, wenn er sich nicht ändert, dann wird er schuldig und ist ein ganz, ganz böser Mann. Das haben Sie ihm deutlich gesagt. Dass der dann nebendran auf 80 geht, und sagt, mit dem frommen Buch will ich nichts mehr zu tun haben. weil er nämlich in seiner Identität angekratzt ist. Das ist natürlich seine Sünde. Warum soll er sich nicht gefallen lassen, die Wahrheit gefallen lassen? Aber ich bin ja bei der Frau. Und dann geht sie in den Schmollwinkel, liegt ins Bett, heult ins Kissen ein und ist verbiestert und lebt 3 Tage, ohne dass sie mit ihrem Mann etwas spricht. Sie ist verbittert. Der Geist der Bitterkeit. Enttäuscht und dann kommt die Bitterkeit. Und da hat sich in ihr etwas wieder verselbstständigt. Und natürlich, es ist nicht immer schwer, auch bei ihr war es nicht schwer, ihr deutlich zu machen, warum sie diesen Satz gesagt hat. Aus einem ganz bestimmten Grund. Und da hat sich eine Struktur ihres Denkens, trotz ihres frommen Überbaus, hat sich verselbstständigt. Und der ist abgelaufen. Den hat sie nicht im Griff, das heißt, der Heilige Geist hat es nicht im Griff. Sonst würde sie nämlich mit ihrem Mann ganz anders umgehen. Wenn ich meinem Jungen etwas beibringen will, Geistliches, dann kann ich ihm nie das so beibringen, dass ich ihn sofort schuldig spreche, mit, natürlich nicht mit diesem Wort schuldig, sondern mit irgendeinem Satz. Ich muss ihm die Lust wecken, mit Jesus leben zu wollen. Das muss ich. Das kann ich nicht so. So. Also, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich jetzt etwas sagen muss. Ich hoffe, dass Sie mir nicht böse sind. Es gibt sehr viele Gläubigen, die meinen, und die Frau auch, jetzt bete ich doch schon so lange für meinen Mann, dass er sich bekehrt. Und dass es da endlich anders wird. Und noch viele andere Dinge in der Ehe, die nicht klappen. Und das wird nicht. Und dann habe ich jetzt einen Satz gesagt, bitte, also ich weiß nicht, in wie vielen Tonbändern das dann nachher rausgeht, aber ich riskiere es mal. Wissen Sie, allein mit Händchen falten und beten ist das nicht abgetan. Nehmen Sie mir das bitte nicht übel, habe ich zu der Frau gesagt. Nehmen Sie mir das bitte nicht übel. Wissen Sie, Sie müssen das ABC lernen, sich in Ihrem Inneren heilen zu lassen. Ha, da war noch einiges in diesem Schweinestall von Vergangenheit und Erinnerung und Geschichte Ihres Lebens. Und da muss man zuerst einmal den Stall ausräumen. Wissen Sie, bei Ihnen stinkt's. Sie können doch gar nicht anders reagieren, als wie Sie reagieren. Sie müssen sich nämlich selber rechtfertigen, indem Sie dem anderen signalisieren, er soll sich ändern. Das rechtfertigt Sie. Damit wollen Sie sich rechtfertigen. Ich habe dann noch einiges aufgezeigt. Oh, die Frau, die hat bloß noch geguckt mit Augen wie Lokomotivräder. Also, das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich noch nie gesehen. Und wissen Sie, genau das, an der Stelle muss ich sagen, da sind wir Gläubige gelegentlich stinkfaul. So faul, zu faul um dem Heiligen Geist. Denn der Geist Gottes erforscht die Tiefen der Gottheit. Und wenn der Geist Gottes in mir wohnt, dann erforscht er auch die Tiefen meines Menschseins. Das steht nämlich im 1. Korintherbrief geschrieben, dass der Geist, der im Menschen ist, der Gottesgeist, erforscht die Tiefen. Da brauche ich nicht einmal eine Psychoanalyse. Und er macht mir das klar. Und dann muss ich an die Arbeit gehen und dann muss ich mir sagen, ich habe mir doch einmal ganz deutlich sagen lassen müssen, woher kommt das eigentlich, dass ich an bestimmten Stellen einen Zorn kriege? Was läuft denn da ab? Und ich habe ganz genau gemerkt, immer an den Stellen, wo ich bestimmte Ziele und Vorstellungen habe, wo ich meine, so und nicht anders darf es geschehen. Und ich hatte nicht die Freiheit, die Gelassenheit des Glaubens zu sagen, Vater, aber Vater, wenn du es anders willst, dann wohlan, dann will ich dir die Freiheit lassen, anders zu gestalten. Das kriegen vor allen Dingen die ältesten Kinder mit. Da hat man noch alle Ideale von Erziehung. Nicht? Natürlich muss der älteste Sohn, der muss das werden und so muss er werden und brav muss er werden, gehorsam muss er werden und anständig muss er werden. Was meinen Sie, was der alles werden muss? Oh, die armen Kinder, was die alles werden müssen. Und wenn es dann nicht wird, dann kriegen die Väter einen Zorn. Und wenn sie ganz schwach sind, dann schlagen sie drauf. Ich meine, Klaps ist immer mal gut. Kürzlich hat unser Jüngster auch einen Brauch, nicht? Ich habe gesagt, du, ich spreche mit dir nie mehr, so lange nicht, bis du dich bei meiner Frau entschuldigst. Denn wir Männer müssen unsere Frauen auch vor unseren Kindern in Schutz nehmen. Nicht bloß vor draußen, auch vor unseren Kindern. Nie darf es passieren, dass ich dabei stehe und die rotzfreche Geschichte abläuft, dass unser Jüngster, mal so ein schnottriges Wort, ein wüstes Wort in meinem Fall ist. Da haben wir Männer die Pflicht, unsere Frauen in Schutz zu nehmen. Und dann habe ich gesagt, du entschuldigst dich und vorher rede ich mit dir kein Wort mehr. Zack, vorher hat er eine gekriegt und dann hat er es gewusst, wo der Badel am Ost holt. Oh, das hat gar nicht lang gedauert. Dann habe ich ihn in den Arm geschlossen und habe gesagt, großartig, der Herr segne dich. Der Herr segnet dich. Alles in Ordnung. Ja, verstehen Sie, da sind wir Gläubige gelegentlich einfach zu faul. Es gibt christliche Eheleute, die können jahrelang miteinander streiten. Ich denke jetzt an einen Jugendfreund, der ist jetzt schon 40 Jahre verheiratet. Die finden sich nicht und jetzt ist bald das Leben gelaufen. Und die fragen nicht, woran liegt das eigentlich, dass wir nie zusammenkommen. Und dann gibt es christliche Elternhäuser, die haben ständig Streit mit ihren Kindern. Und die Eltern, die frommen Eltern, fragen nicht, woran liegt das jetzt eigentlich? Was läuft denn da in uns ab, eine Steuerung, die wir auf einmal nicht mehr in der Hand haben? Woran liegt das eigentlich? Und da meine ich, also da wäre es Zeit, dass wir mit dem Geist Gottes, vom Geist Gottes her, uns erleuchten lassen, welche Mechanismen, eigendynamische Bewegungen in uns ablaufen, die vom Geist Gottes nicht gesteuert werden. Sie wollen natürlich vielleicht noch wissen, was ich dem jungen Mann mit 28 gesagt habe. Wissen Sie, woran sein Problem lag? Dass der immer nach 3 oder 4 Wochen hat er jedes Verhältnis abgebrochen. Und der ist todunglücklich. Ich habe ihm bloß ein paar Sätze erzählen lassen über seine Beziehungen zu Vater und Mutter. Dann habe ich gesagt, weißt du, was du bist? Du bist ein Kindskopf, du bist noch nie erwachsen worden. Du bist ein Mamadädele, bist du. Wenn er das versteht, ja, was das ist. Ja? Du bist überhaupt noch kein Mann. Du bist 28 Jahre alt und bist noch nass hinter den Ohren. Ja? So wie du aufs Welt gekommen bist. Dir fehlt noch das ganz Entscheidende, zur Persönlichkeit zu werden, Entscheidungen zu treffen, Konsequenzen zu tragen und dem blöden Herz da drin, wenn das mal nichts fühlt, für die Freundin zu sagen, du hast überhaupt nichts zu melden. Nicht? Man kann nicht immer bloß lieben mit Gefühl. Liebe ist nicht nur Gefühl. Das ist ein großer Irrtum. Im 19. und 20. Jahrhundert, im Zeitalter des Idealismus und Humanismus ist das, und der Romantik ist das aufgekommen. Liebe ist, wenn es da drin anfängt zu fühlen. Da fühlt eine was und stürzt sich ins nächste Abenteuer, hat mir kürzlich eine erzählt, gell, und geht gleich mit einem ins Bett und meint, das sei Liebe. Ha. Dass ich nicht lache. Du, ich habe dem gesagt, du, jetzt pass mal auf, wenn du willst, ich bin bereit, alle 14 Tage treffen wir uns, aber du musst Schritte machen, ein Mann zu werden. Du musst lernen, Widerstände zu ertragen. Das kannst du nicht, weil dein Mama, die hat dir alles aus dem Weg geräumt. Du bist ein richtiges Mamakindle. Und wenn dann irgendeine Kleinigkeit kommt, dann sagt bei dir der Thermometer und Barometer deiner Gefühle, der sagt so tief ab und dann meinst du gleich, der Herr Jesus will nimmer, dass du mit diesem Mädel mal eine Partnerschaft bildest. Kalter Kaffee. Und jetzt schaffen wir dran. Schaffen wir dran. Er kommt ab und zu mal, ich merke, es ist schöner Kind zu sein, als Erwachsener in Christus zu werden, und Entscheidungen und Konsequenzen tragen zu müssen mit allen Folgen. Es ist viel schöner, Kind zu sein. Und bei der Mama daheim, da ist so warm hinterm Ofen. So warm, dass ich sage, wenn du wieder ein Verhältnis eingehst, ohne dass du Persönlichkeit wirst, das ist eine Struktur, die trotz des Heiligen Geistes in ihm abläuft. Wenn du nicht Persönlichkeit wirst, durch den Heiligen Geist in Christus Jesus, dann kannst du die Finger weglassen vom nächsten Mädel. Du machst sie bloß unglücklich. Guck doch zuerst einmal dich an, wer du bist und was du bist. Und da meine ich, da müsste bei uns Gläubigen mehr intensive Arbeit mit dem Heiligen Geist geschehen. Dass wir über die Probleme nicht einfach weggehen und meinen, jetzt beten wir miteinander, dann beten zwei wieder miteinander und dann hebt es 3, 4 Tage und dann geht die gleiche Geschichte wieder los. Dann muss man doch endlich mal fragen vor Gott, meine Güte, was ist denn da eigentlich in uns los, dass das nicht klappt? So, ich muss jetzt kürzen. Und zwar folgendes, wie sieht denn das jetzt nun eigentlich aus? Ja? Kürzlich hat mir jemand gesagt, wissen Sie, Herr Müssinger, wenn der Gedanke kommt, dann verdränge ich ihn sofort. Natürlich, im Glauben. Ich sage, Herr Jesus, das darf nicht sein, und dann verdränge ich es. Da kann man Sexualität verdrängen, kann man Schuldgefühle verdrängen, alte Bilder verdrängen, da kann man Erfahrungen mit Menschen verdrängen. Erinnere mich, im Glauben natürlich, ja, im Namen Jesu, ich verdränge das alles. Ich sage, wissen Sie, ich will Ihnen mal sagen, es ist völlig verkehrt. Natürlich, das andere ist auch verkehrt, dass einer ständig an seiner früheren Geschichte rumbetet. Nicht, warum kriege ich denn immer so Gedanken? Da verliebt sich ein frommes Mädchen in einen verheirateten frommen Mann. Und dann sage ich, Schluss im Namen Jesu. Sie müssen Schluss machen. Sonst brauche ich mit Ihnen nicht weiterzureden. Und sie war so jämmerlich elend dran, weil der Christus in ihr, der hat schon gearbeitet. Aber sie wollte das nicht lassen. Jetzt war sie kürzlich wieder da. Herr Müssinger, ich kann den Mann nicht vergessen. Ich kann den Mann nicht vergessen. Und es war schön. Und ich sehne mich danach. Warum vergesse ich das nicht? Warum geht es nicht einfach weg? Und wenn das kommt, dann verdränge ich es sofort. Ich sage, das ist nicht gut. Das andere ist auch verkehrt, wenn einer ständig dran rumbetet und immer sagt, Herr Jesus, und noch einmal, Herr Jesus, und noch einmal das Gleiche nennt und noch einmal das Gleiche sagt. Ist auch nicht gut. Aber es müsste ein Satz fallen wie der, wenn Gott in mir Heilung schenken will, muss folgender Satz fallen. Herr Jesus, ich habe eben über diesen Menschen, der mir schon jahrelang wehtut und über dessen Leben ich deswegen ich fast verbittere, ich habe eben wieder Böses über ihn gedacht. Ich gebe das zu. Und wenn ich es zugegeben habe, dann gehe ich sofort mit diesen Gedanken zu Jesus und sage, Herr Jesus, ich danke dir, dafür bist du am Kreuz gestorben und am dritten Tag auferstanden. Weder das Verdrängen noch das Mitbeschäftigen, denn damit hat sich Jesus beschäftigt, ist der Weg der Heilung. Und wir machen das manchmal ganz, ganz bewusst. Ganz bewusst. Ich denke jetzt an einen Menschen, der psychisch krank ist und auf dem Weg der Heilung, ohne Psychotherapie, ich glaube in 3 oder 4 Kliniken schon gewesen, dem sage ich, wir machen jetzt nichts anderes miteinander. Sagen Sie mir Ihre tiefen Verletzungen Ihrer Kindheit. Und dann lasse ich mir das schildern. Eine Schilderung, die werde ich nie vergessen, wie sie gesagt hat, ich habe nur 5 Minuten zu spät, ich bin nur 5 Minuten zu spät daheim angekommen, dann ist mein Vater mit der Kohlenschaufel auf mich losgestürmt und hat geschrien, ich schlage dich tot, weil du nicht 6:00 daheim warst. Und dann haben die Nachbarn sich dazwischen gestürzt, sonst hätte der Vater draufgedroschen. Das ist eine Verletzung, die man Jahre, Jahrzehnte nachtragen kann. Und dann sage ich, jetzt gehen wir mit Jesus zusammen zu der Kohlenschaufel. Und an den Ort, natürlich im Geist, wir können da nicht hinreisen, aber manche machen das auch so, und wir haben das auch schon so gemacht. Jetzt gehen wir mit Jesus an den Augenblick, und dann guckt dein Vater an, wie er auf dich losgestürzt ist, wie er voller Zorn war. Sieh die Schaufel an. Und dann glaube, die Schaufel ist auf Jesus herunter getroffen, auf ihn am Kreuz. Und das Gesicht, das verzerrte Zorngesicht deines Vaters, das hat den Sohn Gottes getroffen. Und der hat es getragen. Und weil er es getragen hat und weil er die Schaufel ins Gesicht gekriegt hat am Kreuz von Golgatha, brauchst du deinem Vater nichts mehr nachzutragen, verstehst du? Am Kreuz löst sich, da wird ein Mensch geheilt. Das ist ehrlich und zugleich die Realität des gekreuzigten und des versöhnten Herrn. Natürlich, wir müssen immer noch einen Schritt weitergehen. Der weitere Schritt, der heißt dann ganz einfach, wenn so ein Mensch eine Jugendzeit hat, wo er überhaupt nichts Schönes erlebt hat, dann ist ja oft einmal so eine, ja, ich werde es in einem Vortrag wahrscheinlich noch sagen, wenn es um Erwartungen geht, dann ist ja so eine Mentalität, mir ist immer schlecht gegangen, also folglich, tun doch an mir immer was Gutes. Das heißt, man begegnet jedem Menschen und ist so Geld, bist freundlich zu mir, wenn es nicht bist und so. Immer dieses bemitleidet werden und versorgt werden wollen, weil mir sehr schlecht gegangen ist. Ich habe so schlechte Kindheit gehabt, jetzt können doch meine Frau oder mein Mann mit mir anders umgehen. Es gibt dann so Erwartungshaltungen, gell? Wo man dann wie mit einem Klingelbeutel überall rumrennt und sagt, lieb mich doch, lieb mich doch, lieb mich doch und sag mir doch was Schönes und Gutes und so. Das ist also dann alles drin. Ich muss das bloß verstehen, wo das herkommt. Und da müsste die Lösung beginnen. Da müsste beginnen. Und da haben wir ja vom Evangelium her nicht nur die Tatsache, dass Gott durch seinen Sohn die Sünde meines Lebens und die Sünde des anderen, dass er die weggenommen hat. Am Kreuz ist null, da ist fertig und aus. Und da kann ich immer anderen gar nichts mehr nachtragen. Und jetzt kommt das Zweite hinzu, dass Gott ja mein Leben erstattet. Also mir wird es immer größer. Das, was der Hiob da schon gesagt hat, in der tiefsten Not seines Lebens hat er den größten Lichtblick gehabt. Das ist ja meistens so in unserem Leben, gell? Wenn es ganz runter geht, dann haben wir meistens die tiefsten Einsichten und die größten Freuden. Ja? Der Hiob sagt, ich weiß, dass mein Goel, mein Erstatter, lebt. Erstatten heißt, dass Gott dem Hiob viel mehr gegeben und getan hat, als er vorher hatte. Das ist das Erstatten Gottes. Und dann sage ich immer wieder, wissen Sie, der Herr Jesus ist am dritten Tag auferstanden und er hat aus der ganzen Finsternis und Nacht der Sünde, die man an ihm geschehen ist, hat er einen Triumph des Lebens gemacht und hat alles erstattet. Und er wird nochmal alles erstatten. Das, was an Ostern passiert ist, ist ja nur der Anfang zu dem, was einmal sein wird nach 1. Korinther 15, 20 bis 28. Dass einmal alle, die in Adam gestorben sind, werden in Christus alle nicht bloß auferweckt, sondern lebendig gemacht. Und er wird einmal alles erstatten. Und das passiert in ihrem Leben, wenn sie bereit sind, das Ding aufzugeben. Nicht immer bloß zu sagen, warum habe ich so einen schlechten Vater gehabt? Warum ist mir so elend gegangen? Warum bin ich in meinem Leben eigentlich nie zu einem großen Beruf gekommen? Warum habe ich nie einen Doktortitel gekriegt? Und warum und warum und weshalb und warum nicht und so weiter. Das brauchen wir alles nicht mehr. Wir kriegen eine unwahrscheinliche Erstattung, einen Reichtum in Christus. Also das ist für mich etwas vom Köstlichsten des Evangeliums. Einem Menschen sagen zu dürfen, du hast viel erlitten. Wir brauchen nichts verheimlichen. Also dein Leben, ich habe schon oft zu Menschen gesagt, also allen Ernstes, ihr Leben möchte ich nicht gelebt haben müssen. Ich habe doch relativ gute Kindheit gehabt. Aber ich weiß ganz genau, dass Gott ihr Leben erstattet. Ich freue mich schon auf den Augenblick, wo ich das mal sehen werde. Ich habe das ja immer so ein paar Beispiele. Mir ist das also irgendwann einmal klar geworden. Die ersten Märtyrer, wissen Sie, wer das war? Das waren die Kinder von Bethlehem. Und ich könnte mir denken, dass also den Mütter von Bethlehem, denen ist also vielleicht einmal ein Satz rausgerutscht, wenn sie es gewusst hätten, um wessen Willen der ist. Du liegst, und da liegen noch zwei Teile und das kann die Mutter dann beerdigen. Warum hast du denn das gemacht? Wissen Sie, wenn Gott einmal den Müttern von Bethlehem zeigt, was er aus diesen frühen Märtyrern gemacht hat, dann werden die Mütter sagen, das war das Beste, was du machst. Gott wird alles erstatten. Und das dürfen wir einem Menschen heute schon sagen. Und da passiert auch viel. Wenn dann einer wirklich das alles abgibt, hergibt und immer wieder mit Christus in Verbindung bringt, seine ganze negative, in ihm sich selber steuernde Vergangenheit, verstehen Sie? Wenn er das abgibt an Christus, dann gibt ihm Gott heute gelegentlich schon ein wunderbares. Ich kenne also Menschen, die hatten eine schlimme Kindheit. Und sagt keiner mehr unter dem Heiligen Geist, die Eltern sind mein Schicksal. Das muss nicht sein. Sondern die hat Gott wirklich, wirklich erstattet. In Fülle Segnung gegeben, dass man also wirklich staunen kann. Ja, jetzt will ich gerade noch etwas kurz sagen. Wie sieht denn jetzt so ein geheilter Mensch aus? Ich habe es vorhin schon angedeutet. Der geheilte Mensch ist ein Mensch, der aus der Gnade lebt. Sehen Sie? Und was das heißt, aus der Gnade leben, sicher aus der Fülle der Vergebung und Liebe und der Erstattung Gottes leben dürfen. Aber wenn ich aus der Gnade lebe, wissen Sie, was ich dann nimmer habe? Etwas, was bei Frommeln manchmal gar nichts da ist. Ich habe kürzlich mal wieder zu meinem Bruder gesagt, es predige so viele vom Sterben mit Christus, aber wenn man sie, na gut, oh, es gibt doch gibt ganz wenig Gestorbene, gell? Also, oh, wei. Wissen Sie, was ein Begnadigter nicht mehr hat? Der hat keine Ansprüche mehr. Der stellt keine Ansprüche. Der sagt nicht, so hättest du es mal gut machen müssen. So müsste mir eigentlich geschehen. da ist mir der Jesaja ein Vorbild. Der macht im Tempel seinen priesterlichen Dienst aus adligem Geschlecht und der hat seine, würde man sagen, seine religiöse Hochkonjunktur. Er bringt das Opfer da, sein Rauchwerk ist im Heiligtum da drin und auf einmal begegnet er dem heiligen, lebendigen Gott. Der bricht zusammen am Räucheropferaltar im Tempel in Jerusalem und der schreit nur noch auf. Also die Engel, die Heerscharen Gottes singen hört, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr Zebaoth. Der schreit nur noch auf und erwartet im nächsten Moment seinen Tod. Weh mir, ich vergehe. Ich bin unreiner Lippen, es ist mein Leben verwirrt. Aus, ich bin ein Sünder. Der weiß ganz genau, wenn er jetzt noch eine Minute länger lebt, dann ist das Leben, das er jetzt noch kriegt, nur Gnade, sonst nichts. Das hat er gar nicht mehr verdient. Keine Minute länger. Und deswegen verharrt er im Tempel, als er da verharrt bleibt und horcht zu, macht ihn Gott zum Zeugen einer überhimmlischen, jenseitigen Versammlung. Und Gott muss wohl in jener Versammlung in der Himmelswelt die Engel gefragt haben, wer ist denn bereit, mein Bote zu sein? Und Gott muss wohl auch gesagt haben, was für ein Auftrag das ist. Und da hat kein Engel, hat geschrien, jawohl, ich bin sofort bereit. Kein Engel, denn ein Engel lebt nie aus Gnade. Nur aus Dienst, aus Pflicht. Totenstille im Himmel. Kein Engel, nicht einmal der Michael, nicht einmal der Gabriel, die sonst recht gute Botschaften zu bringen haben. Keiner hat geschrien, jawohl, ich bin sofort bereit, ich führe den Auftrag durch. Keiner. Aber da unten, da liegt ein Wurm. Da liegt einer, der ganz genau weiß, mein Leben ist eigentlich verwirkt. Ich lebe nur noch aus Gnaden. Der schreit auf, ich, Herr, sende mich, ich bin bereit. Was für ein Auftrag kriegt er? Geh hin und predige und verstocke das Volk, deine Predigt wird genau das Gegenteil bewirken von dem, was eigentlich Wort Gottes bewirkt hat. Der Jesaja geht. Der geht und predigt. Und dieses Volk wird härter und härter. Und er predigt und er predigt. Und er sagt nicht, Mensch, lieber Gott, dann ist denn endlich vorbei. Ich habe doch schließlich auch mal einen Anspruch als Prophet, dass ich mal eine Frucht sehe. Kannst du mir nicht mal endlich mal ein bisschen was Besseres zeigen und so, gell? Kein Anspruch. Wer begnadigt und geheilt ist, hat keine Anspruch. Das ist keine mehr. Ich will mich fügen und halten still und mich begnügen, wie Gott es ist. Ich will nicht fragen, warum. Das mir, du wirst mich tragen, mein Gott zu dir. Und mag zerbrechen die ganze Welt, so darf ich sprechen, wie es Gott gefällt. Ich bin geboren aus seliger Stadt. So heute wie morgen in Gottes Hand. Dann kann man auch an einem Krankenbett nicht sagen, Gott, das kann doch nicht sein, dass du denn krank sein musst. Du musst ihn gesund machen, kann man nicht sagen. Es kann nur heißen, Vater, ich danke dir, in dir sind alle Kräfte der Heilung. Jetzt übergeben wir dir diesen Gang und dann mach du etwas zu deiner Verherrlichung. Nicht der Anspruch, sondern die Hingabe. Und ja, wenn man ausgesöhnt ist, geheilte Menschen sind ausgesöhnt. Ich bin versöhnt mit meiner Kindheit, sie auch. Ich möchte behaupten, dass ich mit meiner Kindheit ausgesöhnt bin. Es hat Zeiten gegeben, da habe ich gedacht, wenn mein Vater auch ein bisschen etwas Besseres gewesen wäre, nicht bloß ein Bahnarbeiter. Wäre es doch auch schön gewesen, nicht? Und wenn ich in meiner Kindheit nicht immer nur schaffe und lerne und schaffe und lerne, also von daher gesehen habe ich das, was heute junge Leute an Kindheitsfreiheit haben, habe ich nie gehabt. Wir sind abends müde gewesen und nachdem ich bloß noch allein daheim war, bin ich abends müde gewesen und ins Bett reingesunken und habe geschlafen wie ein Sack. Weil ich es schaffen müssen. Gänsefutter, Geißelfutter holen, Schweinestall mischen und auf der Ackernausen Kartoffel hacken und in den Garten gehen und manchmal kaum Zeit gehabt zum Lernen. Da sind manche Flausen schon gar nicht gekommen. Es hat Zeiten gegeben, wenn ich dann andere gehört habe. Warum? Ich bin ausgesöhnt mit meiner Kindheit. Sie auch? Ich bin ausgesöhnt mit meinem Vater. auch mit seinen Erziehungsfehlern. Ich bin ausgesöhnt mit meiner Mutter, auch mit ihren Grenzen. Ich bin ausgesöhnt mit meiner Begabung. Ich mache nicht dauernd rum, warum habe ich nicht ein IQ mehr? Ich bin ausgesöhnt auch mit meinen Kräften. Die Kraft meines Leibes ist auch beschränkt. Ich bin ausgesöhnt mit meinen Kindern. Ich mache nicht dauernd an ihnen rum. So müsstet ihr eigentlich, solltet und so sein. Ich bin ausgesöhnt mit meinem Arbeitsplatz. Ich bin ausgesöhnt auf der ganzen Linie. Wenn Sie mal das Wort so verstehen, Römer 5, das steht eigentlich da drin. Nun, wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, so sollen wir auch Frieden haben mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Und wir rühmen uns der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben soll. Nicht allein aber das, und jetzt kommt die Aussöhnung, sondern wir rühmen uns auch der Drangsal. Drangsal ist auch Drangsal. Wir können ja, brauchen ja das nicht so eng fassen. Wenn einer nicht so gescheit ist und nicht so hochlauf kommt und aus was für Unmöglichkeiten er herauskommt, ist auch ein Drangsal. Ich bin ausgesöhnt. Ich rühme mich des. 2. Korinther 12 und 13 ist der Triumph eines geheilten Menschen. Wo Paulus sagt, war auch nicht ausgesöhnt zuerst, ja. Er hat gesagt, Pfahl im Fleisch muss weg. Engel sagen, kann gar nicht sein. Herr, ich zweimal, dreimal gerufen und dann war es. Dann hat ihm der Herr Jesus deutlich gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in deiner Schwachheit. Und im Augenblick war Paulus mit dem Pfahl in seinem Fleisch ausgesöhnt. Ich bin ausgesöhnt mit den Beschränkungen und Begrenzungen meines Lebens. Ich mache eine Dauerpause. Das ist ein völlig anderes Leben. Das ist Heilung. Verstehen Sie? Sonst rumort es immer wieder. Wenn einer nicht ausgesöhnt ist mit seiner Kindheit, das kommt, und wenn er 50 ist, kommt es. Und guckt sie mal nein ins Altersheim, was da für trübe Gestalten sitzen auf den Bänken von Altersheim. Die sind nie ausgesöhnt mit ihrem Leben, wie Gott sie geführt hat. Die entweder drehen sie vor sich hin, stumpfsinnig, oder sie sind voller Aggressivität, Bitterkeit, Vorwürfe und Ansprüche. Und ausgesöhnt. Ich bin ein ausgesöhnter Mensch, ist der geheilte Mensch. Haben Sie noch irgendjemanden, mit dem Sie nicht ausgesöhnt sind? Oder irgendetwas? Sind Sie mit Ihrem Leben nicht einverstanden? Sicher gibt es eine heilige Unruhe. Ich soll nicht bleiben, wie ich bin, aber das können Sie gut auseinanderhalten. Was ausgesöhnt mit dem, durch den Heiligen Geist, mit den Wegen Gottes, die er in mein Leben hineingeordnet hat, was das heißt und was das andere heißt, dass ich jage und strebe nach dem vorgesteckten Ziel, ist was ganz anderes. Da habe ich innerlich Frieden und Freude an dem Herrn. Aber das andere, das ist so rumort, wie Eiter in den Gebeinen ist, wo ich ständig drüber mich ärgere und wenn ich bloß den Menschen seinen Namen höre, dann regt mich schon auf. Da darf bloß einer kommen, der die gleiche Nase hat. Dann assoziiert. Mir hat kürzlich tatsächlich jemand gesagt, wissen Sie, mein Mann, der erinnert mich an manchen Situationen an meinen bösen Vater. Und dann rebelliere ich gegen den Vater, indem ich meinem Mann gegenüber ganz böse Sachen sage. Sie ist nicht ausgesöhnt mit ihrem Vater, deswegen kann sie auch nicht mit ihrem Mann ausgesöhnt sein. Verstehen Sie, wir sind ja ein Ganzes. Ich kann mir doch nicht teilen, auseinanderteilen und sagen, selber war früher, das geht mir gar nichts mehr. Das bin ich doch. Und der Heilige Geist will mich aussöhnen in allem. Das ist der Geheilte. Und das Letzte habe ich ja vorhin schon angedeutet. Der ausgesöhnte Mensch, der geheilte Mensch ist dankbar. Der Dank. Ich will Ihnen ganz offen sagen, ich habe eine Tante gehabt, die ist vor 10 Jahren gestorben. Sie war für mich ein unwahrscheinlich leuchtendes Vorbild. Ich habe über ihre Lippen nie ein Murren gehört. Nie. Nie im Leben. Auf ihrem Gesicht und ihrem Leben lag der Glanz der Dankbarkeit. Dankbar bis zum Letzten. Zum Schluss musste man sich neben sie hinsetzen und den Mund dicht ans Ohr und laut schreien. Und dann war sie für jedes Bibelwort, für jedes kurze Gebet, für jede kleine Erleichterung dankbar. Einfach dankbar. Das ist geheilt. Da regt sich wieder sowas gar nicht auf, dass man nicht mehr hört. Der ist auch nicht ärgerlich, dass man auf einmal nicht mehr so springen kann, sondern der fügt sich hinein in die Wege der Erziehung Gottes. Ausgesöhnter Geheilter. Das möchte ich eigentlich Ihnen allen. Dienst getan hat. Ich möchte noch unterstreichen, dass das der ganz praktische, konkrete Weg ist, damit der Heilige Geist die Herrschaft bekommt, nach Galater 5, denn das hast du ja angesprochen. Geist und Fleisch sind miteinander, übrigens so lange wie hier sind. Der alte Mensch wird nicht mystisch ausgerottet. Und auch nicht durch irgendwelche eigenartigen Erlebnisse erfährt man das, sondern dadurch, dass man die Dinge nicht unter den Teppich kehrt, ins Licht stellt und dann sagt, Herr, ich rechne damit, dass du in meinem Leben die Herrschaft bekommst. Und dann lernt man immer mehr den alten Menschen, das haben wir auch in der vorigen Woche gehört, im Kreuz zu halten. Ich muss dann nicht mehr dem alten Mensch Raum geben. Und ich darf auch sagen, es ist etwas Köstliches, wenn wir als Christen mit uns versöhnt sind, weil Christus uns versöhnt hat. Da liegt das Problem. Ich habe es auch hier schon angedeutet. Das Ärgern über den anderen ist mein Problem, oder? Es liegt in mir. Dass ich Sorgen mache, liegt letztlich in mir, denn ich habe doch einen großen Vater, wenn ich ihm alle die Dinge abgebe. Ich weiß, was ich sage, weil ich selbst in Leiden das habe immer wieder lernen müssen. Wir lernen das ein Leben lang, dürfen froh und dankbar sein, aber auch positiv Dank sagen lernen, alle Zeit für alles. Das ist übrigens nach Epheser 5 der Weg in dieser Haushaltung, um voll Geistes zu werden. Alles andere ist in der Regel Selbsttäuschung. Ja? Ich kann in vielen Dingen kompensieren, habe überhaupt keinen Blick mehr für die Praxis. Dank zu sagen für meinen bösen Nachbarn, für das Essen und du hast es ja alles angedeutet, Manfred. Das ist der Weg und diesen Weg kann ich Ihnen empfehlen. Dann hat der Herr die Herrschaft. Und voll Geistes sein heißt nicht anders, Christus lebt in mir, hat die Herrschaft in mir. Ich muss nicht mehr mir selber dienen. Das ist eine schöne Sache. Wenn wir nicht mehr unserem alten Ich dauernd nachgeben müssen, ist die Frage an uns, und damit will ich schließen. Wer hat wen? Wer hat wen? Haben ihre Gefühle sie, ihre Wünsche, die Vorstellungen, oder hat der Heilige Geist? Ich muss mich das selber fragen. Aber wenn der Herr uns hat, dürfen wir das nachvollziehen. Ich bin sehr dankbar, auch für diesen Dienst, weil mir das am Herzen liegt. Und Bruder Messinger hat ja aus der Fülle seiner seelsorgerlichen Erfahrung heraus uns diesen Dienst getan.
Wir uns von dir reinigen und erneuern lassen, jeden Tag. Und dir uns zutrauen, dass du den besten Weg mit uns gehst. Dass wir nicht unzufrieden mit unserem Weg sind, sondern versöhnt mit dir und dann auch mit unserem Lebensweg.
Amen.